Bevor ich jetzt starte, möchte ich Begebenheit erzählen, die sich durchaus auch so zugetragen hat, die aber mich irgendwie amüsiert hat. Und zwar, eine Gemeinde hat einen neuen Pastor bekommen. Und der Pastor steht vorne und hält seine Predigt. Wunderbar, die Leute waren zufrieden und angetan. Okay, der Sonntag ging rum. Die nächste Woche kam die Predigt und dieser Pastor predigte wieder über den allerselben Text. Ja, die Leute haben gedacht, ja, vielleicht hat er, weil er jetzt frisch eingezogen ist, nicht herkommen, hat wenig Zeit, ist okay. Wollen wir ihm nicht nachtragen. Die dritte Woche kam, der dritte Sonntag, wieder predigt dieser Mann über dieselbe Predigt. Und dann bilden sich schon Grüppchen und reden darüber und sprechen dann auch die Eltern an, ihr müsst dem guten Mann auch mal sagen, er soll mal was Neues bringen, das ist nicht okay. Und sie sprechen tatsächlich diesen Pastor, diesen Bruder an und sagen, wie schaut es aus, was ist los, wieso predigst du immer dasselbe? Und dann sagt er zu den Ältesten, bevor die Gemeinde das nicht verstanden hat und nicht lebt, was ich gepredigt habe, werde ich immer dieselbe Predigt halten. Es hat einen besonderen Anlass, weil die Predigt, die ich heute halte, habe ich letztes Jahr auch gehalten. Und es sind einige Dinge zusammengekommen, die nicht funktioniert haben. Einmal hat die Aufnahme nicht funktioniert. Es ist nichts vorhanden von dem, was ich sagte. Und es war auch wenig Leute da, heute zum Teil ein komplett anderes Publikum wie letzte Woche. Und von daher bin ich eher für den Martin Baumann eingesprungen. Seine Schwiegermutter ist am letzten Tag des Jahres verstorben und seine Frau ist in die Türkei geflogen. Am 1. Januar war dann die Beerdigung und von daher hat er mich gebeten, ob ich nicht übernehmen würde. Und dann haben wir als Älteste gesagt, komm, dann halten wir nochmal dieselbe Predigt, die letzte Woche dran war. Und ich glaube, es ist auch eine Predigt, die wichtig ist, die wir hören sollen, weil ein interessantes oder ein wichtiges Thema dran ist, wo wir alle irgendwo mit zu tun haben. Aber um den Zusammenhang zu bekommen, möchte ich nochmal kurz zurückgreife über die Predigt vor Weihnachten, wo Dave gehalten hat, weil dann haben wir den Zusammenhang. Wir sind im 1. Korinther 6 und ich möchte von 1 bis 11 lesen. Das war die Predigt von vor Weihnachten. Aber um den Zusammenhang zu haben, ist das wichtig. Hier steht, wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen. Also Ungerechte sind Leute, die nicht zur Gemeinde gehören, Richter, die ja, es natürlich in dieser Welt gibt, aber die mit dem Glauben nichts am Hut haben. Und hier starten wir im zweiten Vers zu einer Aussage, die wir in diesem Kapitel immer wieder finden. Wisst ihr nicht, finde ich eigentlich höchst interessant, Leute, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden, was hier in der Gemeinde mit euren zwischenmenschlichen Beziehungen passiert? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten, also die ungläubig sind. Zur Beschämung sage ich euch, demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Auch wieder hier, wisst ihr nicht? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, diesen Vers muss ich jetzt aus einer anderen Übersetzung lesen, weil da kommt es noch ein bisschen besser raus. Da steht, ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht, wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Und das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Mich hat es sehr bewegt, diese Sache, dass Paulus solche Dinge sagen muss. Wisst ihr nicht, Leute, ihr werdet mit Jesus die Welt richten. Das muss uns bewusst sein. Wir werden die Engel richten sogar. Auch das muss uns bewusst sein. Und dann sagt Paulus, kriegt ihr es nicht gebacken, eure Streitigkeiten, die ihr in der Gemeinde, in eure zwischenmenschlichen Beziehungen habt, zu regeln, ohne dass ihr einen Richter einschalten müsst, der mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut hat. Das kann doch gar nicht sein. Und er sagt, ich schäme mich letztendlich und zu eurer Beschämung sage ich es euch, denn offensichtlich ist kein einziger Weiser unter euch, der fähig ist, ein unparteiisches Urteil fällen zu können zwischen Brüdern oder Schwestern. Sondern ihr führt lieber einen Rechtsstreit vor dem öffentlichen Gericht und die Welt wird euch auslachen, wenn ihr das nicht gebacken kriegt. Und dann noch was, was noch viel herausfordernder ist, wenn das gar nicht gelingt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wäre ja auch eine Lösung, aber da ist unser Stolz, unser Krattel zu stark, dass wir das tun. Also stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Das war die Aussage von diesem ersten Teil von 1. Korinther 6. Und dann macht uns Paulus bewusst, wisst ihr denn nicht, wer ein Ungerechter ist? Und wir als Brüder und Schwestern, als Menschen, die an Jesus glauben, müssen das auch ganz klar realisieren und unterscheiden. Wer ist ein Ungerechter? Ungerechte werden auf jeden Fall Gottes Reich nicht erben. Das ist eine ganz klare Aussage, die hier Paulus trifft. Und er tut es konkretisieren und sagt, irrt euch nicht. Jetzt lese ich von Schlachter, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Also die ganze Palette, die solche Dinge lebt und leider findet man auch Menschen in Gemeinden, die in solche Situationen hineinrutschen und Dinge tun, die einfach nicht okay sind. Und Paulus sagt ganz klar, solche Leute werden das Reich Gottes nicht erben. Was dann richtig schön ist, wie Paulus es formuliert, da wir, wenn wir an Jesus glauben, unter seiner Vergebung stehen, haben wir einen anderen Stand. Möglicherweise waren wir alle Leute, die wir hier sitzen, die in irgendeiner Weise von den Punkten, die ich eben genannt habe, ja, betroffen waren und es gelebt haben. Aber, Paulus sagt, und solche sind etliche von euch gewesen. Ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Was Schöneres können wir ja eigentlich gar nicht lesen. Und was Besseres kann uns gar nicht bewusst sein, dass wir solche Menschen sind. Und jetzt geht es weiter in dem Text von heute. Ab Vers 12, hier steht, alles ist mir erlaubt. Genial. wenn uns alles erlaubt ist. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, und auch hier steht es wieder, wisst ihr nicht, Leute, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wiederum wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb unseres Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns gibst. Ich danke dir, dass du so klar und deutlich zu uns sprichst. Und ich danke dir, dass du mir die richtigen Worte gibst, dass ich dein Wort aussprechen kann, dass es die Herzen von meinen Brüdern und Schwestern erreicht und wir uns Gedanken darüber machen und Täter deines Wortes werden und nicht nur Hörer, dass es Veränderungen in unserem Leben bewirkt. Danke, dass du hier bist und zu uns redest jetzt. Amen. Also, nochmal. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Es darf mich oder ich will mich nicht beherrschen lassen. Es ist mir alles erlaubt, aber nichts soll mich beherrschen. Und ich möchte es mal konkretisieren, weil ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Was beherrscht uns eigentlich? Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann glaube ich, sind viele Dinge, die unser Leben in irgendeiner Weise beeinflussen und beeinflusst, sodass wir nicht in unsere Berufung kommen oder, ich nenne es immer so, als Christen umherlaufen mit angezogener Handbremse und wir nicht in die Berufung hineinkommen, die Jesus für uns, die Gott für uns vorgesehen hat, vor Ursprung dieser Welt. Das Erste, was ich benennen will, ist Unvergebenheit. Und jeder, der dieses Wort hört, Unvergebenheit, muss sich fragen, was ist in meinem Leben alles passiert? Und habe ich tatsächlich Vergebung ausgesprochen? Ich möchte es noch konkretisieren. Es gibt Menschen, die haben zum Teil massive Verletzungen durch Missbrauch jeglicher Art, sexueller Gebiet, Machtmissbrauch und. Die Palette kann man ewig erweitern. Missbrauch ist eine ganz schlimme Verletzung, die man äußerlich bei den meisten Menschen nicht sieht. Aber wenn Missbrauch in meinem Leben geschehen ist, und meistens ist das so, dass dieser Missbrauch ich nicht einmal verursacht habe, vielleicht gar nicht unbedingt schuldig bin, manchmal es begünstigt habe, aber andere diesen Missbrauch an mir verübt haben. Trotzdem ist wichtig, dass wir lernen zu vergeben. Wenn keine Vergebung stattfindet, dann wird uns diese Sache verfolgen und uns beherrschen. Ehescheidung ist etwas, was uns verletzt, und zwar ganz massiv. Und es wird uns beherrschen, wenn keine Vergebung ausgesprochen wird. Geistlicher Missbrauch in Gemeinden, in Familien und. Auch das sind Dinge, Wenn wir das mit uns rumtragen und immer diesen Vorwurf an irgendwelche Personen haben oder an irgendwelche Situationen, werden wir von dieser Sache beherrscht sein. Ungerechte Behandlung, auch das passiert vielen Menschen. Keiner kann sagen, dass er immer gerecht behandelt wurde. Wenn ich keine Vergebung darüber habe, wird es mich beherrschen, in irgendeiner Weise. Ich möchte die Reihe weiterführen. Neid. Neid beherrscht uns, wenn wir immer fokussiert sind, oh, mein Nachbar hat so ein schönes Haus und ich nicht. Dann beherrscht uns das, weil unser ganzes Streben danach, das auch zu erreichen. Und ich bin neidisch auf meinen Nachbarn, da kann ich mal was dazu. Gier. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Hochzeit, einer sonstigen Feier eingeladen und sich ein schönes Bankett aufgebaut und man sieht all die guten Sachen. Wer kann sich beherrschen und warten, bis man als Letzter dran ist? Schon da kommt unsere Gier doch in irgendeiner Weise zum Vorschein und man möchte der Erste sein und das schöne Buffet anzugreifen. Ein simples Beispiel, aber Gier kann man auf viele Bereiche in seinem Leben übertragen. Prüft euch selbst. Dann Hass. Auch Hass beherrscht einen Menschen ganz massiv. Wir Christen sind zwar immer geneigt, und ich habe das selber bei mir festgestellt, nee, Hass, wir dürfen niemand hassen. Das ist eigentlich Sünde, wenn wir einander hassen. Und trotz alledem, wenn diese Dinge, die ich am Anfang genannt habe, das erzeugt in unserem Leben Hass. Wir sagen, ja, ich ärgere mich halt darüber, aber im tiefsten Grund, wenn wir ehrlich sind, hasse ich verschiedene Menschen. Und wenn es meine Eltern oder keine Ahnung welche Person waren, oder sogar Gott, weil er irgendwelche Dinge in meinem Leben zugelassen hat, die mich verletzt haben, die ich nicht verstanden habe. Hass beherrscht uns und darum ist es wichtig, auch das abzulegen. Genau das Gegenteil dann, Stolz, auch Stolz, ja, wir Eisinger sind die Besten oder ich kann es am besten. Wenn ich mit dieser Einstellung irgendwo hingehe, dann bin ich stolz und das beherrscht mich. Ich bin nicht mehr frei, die Schwächen des Bruders, der Schwester zu sehen. Es beherrscht mich in irgendeiner Weise. Und dann kommen all die Dinge noch, die auch von unserer Welt als etwas angesehen werden, was suchtisch, was einen beherrscht mit Drogen, Alkohol, Nikotin, Kaffee, all diese Dinge, wo wir sagen, oh, ohne das kann ich nicht, wenn ich morgens meinen Kaffee nicht habe, dann geht nichts. Oder wenn ich meine Zigaretten nicht habe, dann ich brauche das einfach. Es beherrscht uns. Das nächste Beispiel ist Arbeit. Arbeit kann uns ganz massiv beherrschen, weil ich kenne viele Leute, vor lauter Arbeit finden wir überhaupt keine Zeit, irgendwie noch mit Gott ins Zwiegespräch zu kommen. Ich muss selber für mich immer wieder Acht geben, dass die Arbeit nicht so ist, dass ich keine Zeit habe für meine Beziehung zu Jesus und zu Gott. Die umgekehrte Sache, es gibt Menschen, die arbeiten nicht, das ist eher Hobby und ihr Privileg, so durchs Leben zu gehen, dass sie nicht arbeiten müssen. Und davon gibt es genug. Der Staat bezahlt diese Leute. Eigenartigerweise. In der Bibel steht ganz klar, jeder soll mit seinen Händen etwas Gutes arbeiten, das er hat, zu geben dem Bedürftigen. Auch das ist etwas, was einen beherrscht. Das Privileg, ich komme durchs Leben ohne zu arbeiten, der Staat versorgt mich. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, was uns massiv beherrscht, was jetzt auch in unserem Text sehr stark vorkommt. Sex und Pornografie. Sexualität außerhalb der Ehe beherrscht uns, kann zur Sucht werden. Pornografie beherrscht uns und nicht umsonst hat Jesus gesagt, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, nur ansieht oder den Gedanken nur hat, ihrer zu begehren, versündigt sich. Wir sind von diesem Gedanken beherrscht. Und es lässt uns nicht gerade so stehen, wie wenn das alles nichts wäre. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Männer und Frauen im Thema Pornografie, was ja heute so leicht möglich ist. Früher hat man wenigstens noch in die Videothek gehen müssen, um sich irgendwelche Filme zu holen. Heute hat man 3, 4 Klicks und schon ist man auf der entsprechenden Seite und kann sich da drin suhlen. Es beherrscht uns, und ganz krass, wenn das so ist, dann sind wir nicht mehr frei. Wir können nichts mehr für Gott sein, sondern wir werden unbrauchbar im Reich Gottes. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz Christi ist in uns. Das Gesetz Jesu ist der Maßstab, nach dem wir entscheiden, was wir tun und was wir nicht tun. Ich weiß nicht, wer das daraus schon mal angeschaut hat. Ich habe ganz bewusst diese 75 Gebote, die wir in der Bibel finden, im Neuen Testament, die Jesus uns gegeben hat. Manche sind 3, 4 Mal erwähnt, manche nur einmal aufgehängt. Macht euch einfach da nochmal ein Bild drüber. Und wenn ich das durchlese, merke ich immer wieder, das, was Jesus in seinem Wort uns sagt, das hören wir, vieles wissen wir, das meiste halten wir nicht. Und wir werden damit letztendlich unbrauchbar, weil wir nicht diese Radikalität, die Jesus uns vorgelebt hat, umsetzen und faule Kompromisse schließen. Lest euch einfach mal durch und prüft, Gebot für Gebot, lebe ich das oder lebe ich es nicht. Klar ist, Sünde wird oder ist vergeben, aber Missbrauch der Freiheit und der Gnade fordert einen hohen Preis, der uns im Moment nicht bewusst ist, aber er führt immer zum Verlust. Das müssen wir uns bewusst machen. Sehen wir am Beispiel von Adam und Eva, da komme ich nachher nochmal drauf. Ich möchte weiterlesen, Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Es ist wichtig zu unterscheiden Sünde außerhalb unseres Körpers und mit unserem Körper. Zum Beispiel, wenn wir essen, werden wir uns nicht versündigen, ganz egal, was wir essen. Die ganzen Speisegebote, die im Alten Testament stehen, hat Jesus letztendlich aufgehoben. Erinnert euch an das Bild, das Petrus hatte, als er in Joppe war und vorbereitet wurde, zu den Heiden zu gehen. 3-mal kam ein Tuch vor ihn mit allerlei Tieren, die für ihn unrein waren. Und die Aussage war, Petrus schlachte und iss. Und er sagt, ey, geht gar nicht, ich bin Jude, alles unrein. Und Gott hat ihm das 3-mal vor Augen geführt. Und dann war Petrus bereit zu gehen, weil er gelernt hat, das, was in meinem Leib, was ich esse, wird mich niemals verunreinigen. Natürlich, das, was in Gottes Wort steht im Alten Testament, hat seinen Grund. Wenn ich immer Schweinefleisch esse, wenn ich viel Zucker esse, wenn ich immer Fast Food oder viel Weißmehl esse, das wird mich auf Dauer krank machen. Ganz klar, aber es wird mich nicht versündigen, nicht verunreinigen. Dessen müssen wir uns einfach bewusst sein, dass es so ist. Die andere Seite, der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Leib. Wenn hier steht, der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn, dann sehen wir auch dann später, kommen wir noch drauf, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also unser Leib, wenn wir mit Jesus gehen, ist ganz sicher nicht für Unzucht gedacht. Also sind viele Dinge, die wir vielleicht leben, vielleicht in Pornografie, nicht dran, absolut nicht. Wir müssen uns entscheiden. Sexuelle Unmoral beherrscht, ich habe mir das extra unterstrichen, sexuelle Unmoral beherrscht und nimmt uns die Freude, den Frieden und die Brauchbarkeit im Dienst Gottes. Und sie zieht Gemeindezucht und Züchtigung Gottes Nachsicht. Zum Thema Gemeindezucht hatte man damals, wo dieser Gottesdienst im Freien war, war das mit drin. Wir haben das nicht so intensiv behandelt, Gemeindezucht. Aber hier möchte ich es einfach noch einmal erwähnen. Wir sind als Gemeinde aufgefordert, Dinge auch klarzustellen. So möchten wir nicht, dass dieser oder jener lebt. Paulus hat mit diesem Mann, der mit seiner Stiefmutter liiert war, ganz klare Worte ausgesagt und hat gesagt, schließ diesen Mann aus der Gemeinde aus. Es ist wie Sauerteig, er wird die Gemeinde zerstören. Und wie gesagt, Züchtigung Gottes. Auch das ist ein Punkt, dass wir uns nicht der Illusion hingeben dürfen, sondern ja, Gott wird uns immer vergeben. Es ist richtig, Gott vergibt uns immer, wenn wir von Herzen bereuen. Aber wenn wir meinen, das als Alibi benutzen zu können, gerade wieder zu sündigen, wieder Vergebung, wieder zu sündigen, das wird Gott nicht hinnehmen. Und wenn wir die Geschichte vom Volk Israel sehen, von verschiedenen Männern, die in der Bibel erwähnt sind, dann sehen wir ganz klar, dass die Strafe irgendwann folgen wird und es Konsequenzen hat. Wir sind von Jesus zur Freiheit berufen. Alles ist erlaubt und wir dürfen selbst entscheiden, was uns nützt oder was uns beherrscht und was uns schadet. Diese Freiheit wird auch von unseren Kindern wahrgenommen. Ich möchte dieses Thema einfach nochmal anschneiden, weil es mir so wichtig wurde. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Und die große Herausforderung in der Kindererziehung ist, wie bringen wir unsere Kinder diese Freiheit in Christus bei? Ganz klar, für mich war das immer, wenn ich ein 2-3-jähriges Kind habe, dann ist das ein klares Gesetz, du rennst nicht einfach auf die Straße und wenn es machst, dann packe ich dich, weil du kannst überfahren werden. Wenn mein Kind 6 Jahre alt ist, dann lasse ich es schon allein in die Schule gehen und habe ihm aber vorher beigebracht. Schau, wenn die Ampel grün ist, dann kannst du gehen, wenn rot ist, bleibst du stehen. Wenn wir ehrlich sind, ich bin auch bei Rot als Kind über die Ampel gerannt und ich denke, ihr habt sicher genauso gemacht. Aber ich wusste genau die Konsequenzen, also habe ich genau geschaut, es kommt kein Auto, renne ich bei Rot rüber. Aber das ist die Freiheit, die wir in Christus haben. Und die müssen wir unseren Kindern einfach auch vermitteln. Sobald wir anfangen, unsere Kinder mit Gesetzen zu überhäufen, die sie nicht verstehen und auch nicht halten wollen, wir können keine Gesetze halten, werden unsere Kinder sich dagegen erheben. Und darum ist die Herausforderung für Eltern, unsere Kinder in Freiheit zu erziehen. Und ich möchte es auch nochmal erwähnen, meine jüngste Tochter, meine Zwillinge, am 6.11. hat sie ein Mail zum Thema Teenie-Kreis geschrieben, wo sie ihre Eindrücke so euch geschildert hat, die Sarah. Und 2 Wochen vor Weihnachten hat Salome auch ihr Zeugnis uns gesagt und es hat mich selber sehr betroffen gemacht, weil sie hat Dinge gesagt, die ich selber vielfach nicht wusste. Und es hat mir schon zu denken gegeben, dass sie manches, was ich als Papa oder wir als Eltern ihnen gesagt haben, als Gesetz empfunden hat. Damit muss man leben, klar. Es gibt Kinder, die folgen einem Beispiel und lassen sich gern leiten und andere müssen es ausprobieren. Wir haben 9 Kinder, jeder hat es anders gemacht. Es gab solche und solche. Aber ich will damit sagen, wir müssen lernen, diese Freiheit, wenn es hier heißt, es ist alles erlaubt, dass wir das eigenverantwortlich auch leben. Und das müssen wir unseren Kindern beibringen. Ich möchte es nochmal gegenüberstellen. Auf der einen Seite, ich darf nicht, es ist mir verboten. Auf der anderen Seite, ich brauche das nicht tun, ich will das gar nicht tun. Das ist die andere Seite. Und dahin ist es wichtig, dass wir hinkommen. Gott gab den Menschen im Paradies die Möglichkeit zu sündigen und zeigte ihnen klar die Konsequenzen auf. Das hat er Adam und Eva ganz klar gesagt. Aber er ließ den Menschen entscheiden, das zu tun oder zu lassen. Gott hätte den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens nicht ins Paradies pflanzen müssen. Wären wir vielleicht heute noch im Paradies. Aber er hat es ganz bewusst gemacht. Er hat den Baum völlig ungeschützt in das Paradies gestellt, hat nur gesagt, von diesen beiden Bäumen soll er nicht essen. Er hat auch keinen massiven Zaun drumherum gebaut, dass keine Frucht nach außen fällt, sondern alles innen drinnen liegen bleibt. Hat er auch nicht gemacht. Das hätte die Menschen wahrscheinlich motiviert, zu schauen, wie komme ich über diesen Zaun. Gott wollte, dass der Mensch die Freiheit hat, sich zu entscheiden. Und eins ist für mich ganz klar, jeder, der verheiratet ist, war hoffentlich auch einmal richtig verliebt. Und wenn wir verliebt sind, dann werden wir keine Entscheidungen treffen, die dieser Liebe schadet oder sie sogar zerstört. Dinge, die mir vorher vielleicht lieb waren und wo ich weiß, na, das möchte meine Freundin nicht, das werde ich freiwillig bleiben lassen, ohne dass mir irgendjemand einen Zwang auferlegt. Es kommt von mir, es ist meine Entscheidung, es nicht zu tun. Und genauso soll unsere Motivation sein, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir sind mit Jesus zusammen, wir sollen Jesus lieben, wir dürfen verliebt sein in Jesus, weil wir haben eine lebendige Beziehung zu ihm. Und das ist einfach genial. Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Ein richtig schöner, mutmachender Vers. Jesus wurde von den Toten auferweckt und auch uns wird er auferwecken. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir eine Perspektive in die Ewigkeit hinein. Und es ist sowas von genial zu wissen, dass das so ist, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Er wird uns auferwecken und wir werden mit ihm sein, wie wir das am Anfang gelesen haben. Wir werden die Welt richten, wir werden Engel richten, also werden wir leben mit ihm. In Vers 15 fängt es dann an, wisst ihr nicht. Und das sollte sich eigentlich jeder bewusst machen. Wisst ihr nicht, dass euer Leib, eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferner. Also Paulus sagt, entweder sei das oder das. Beides geht nicht. Wisst ihr nicht, dass ihr in Christus seid und nicht irgendwie anderweitig euch belastet mit Dingen? Vers 16 bis 18, noch einmal, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Finde ich ganz wichtige und krasse Verse. Wenn es hier heißt, ein Fleisch sein, dann heißt es, wenn ich eine sexuelle Beziehung lebe mit einem anderen Menschen, dann gebe ich etwas von mir, also der Mann gibt was seiner Frau, und umgekehrt gibt die Frau auch ihrem Mann etwas. Wir gehören nicht uns selbst. Und im nächsten Kapitel, Vers 3 und 4, wird es nochmal konkretisiert. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Also hier an diesem Wort sehen wir, dass bei einer sexuellen Beziehung wir etwas von unserem Sein, von unserem Leben abgeben und wir empfangen etwas. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Und aus diesem Grund, glaube ich auch, hat Gott gesagt, die Sexualität soll nicht außerhalb der Ehe stattfinden. Weil eine Erfahrung, die ich, oder Beobachtung, die ich mache, Menschen, die viele Partnerschaften haben und Beziehungen haben, das sieht man denen an. Sie sehen verbraucht aus. Beobachte ich so halt. Meine Mutter hat immer gesagt, Menschen, die sowas tun, die sind wie Wechselgeld. Stellen wir uns vor, unser Leben ist ein Eurostück. Mit jeder sexuellen Beziehung, die ich außerhalb der Ehe habe, wird mein Wert gemindert und dementsprechend sind wir weniger wert. Vielleicht ein dummes Beispiel, aber mir ist es so bewusst geworden. Wenn wir nicht nach Gottes Maßstäben leben, sind wir dran und das merkt man nicht gleich. Das ist ein Prozess, der ein Leben lang geht. Wir werden unser Leben damit ruinieren und es nicht zum Guten hinführen. Deswegen schreibt Paulus ganz klar, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist nicht so schlimm, weil sie außerhalb des Leibes stattfindet. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und wenn wir dann Vers 19 lesen, dann steht da, oder wisst ihr das nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört? Wisst ihr nicht, dass unser Leib ein Tempel ist? Wir gehören nicht mehr uns selbst, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach. Wir sind Anhänger von Jesus. Wir sind mit ihm, ich nenne es jetzt mal liiert. Er wohnt in uns. Wenn wir mit Jesus nachfolgen, will der Heilige Geist in uns Wohnung beziehen. Und wie kann das dann sein, dass Unzucht und Dinge in uns wohnen und Platz haben, wenn der Heilige Geist in uns wohnt? Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deswegen sagt es Paulus auch ganz klar, wisst ihr das nicht, dass es so ist? Warum duldet ihr das noch in eurem Leben? In Vers 20, ein Vers, wo Paulus uns zeigt, was Jesus für uns getan hat. Denn ihr seid teuer erkauft. Und jeder, der das vielleicht mal erleben durfte in seinem Leben, dass ein anderer ihm sein Leben gerettet hat. Und wir kennen alle Geschichten, wo Menschen ihr Leben für einen anderen hingegeben haben, damit dieser leben kann. Wir sind teuer erkauft. Jesus hat sein Leben gegeben. Gott will sich in unserem Leib verherrlichen. Und der Geist Gottes will in uns wohnen. Wir sollen und wir gehören Gott. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr mit Menschen zusammenkommt, die an Jesus glauben. Es gibt Menschen, denen sieht man sofort an, zumindest wenn sie ohne Masken rumlaufen, dass da was anders ist. Die strahlen etwas aus, das faszinierend ist. Und wenn Menschen sowas ausstrahlen, dann wohnt tatsächlich der Heilige Geist in uns. Wenn wir mit runtergezogener Lippe rumlaufen, dann wird es nicht so sichtbar sein. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich glaube, viele Menschen, die an Jesus glauben, laufen mit angezogener Handbremse rum, weil sie sich von Dingen noch beherrschen lassen, die nicht gut sind für ihr Leben, die sie letztendlich zerstören werden und die Beziehung zu Jesus blockieren. Und darum die Bitte, nehmt es euch bitte zu Herzen, arbeitet daran. Ich habe kürzlich mit einem Mann gesprochen und habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Er sagte mir, Wilfried, ich bin hergegangen, habe jetzt meinen Internetanschluss gekündigt, ich möchte mir ein Handy kaufen, wo ich nur noch telefonieren kann, weil ich komme nicht klar mit dieser Sache. Und ich habe sogar Hochachtung, dass du diesen Schritt gehst. Weil wenn wir mit Dingen nicht umgehen können, die uns immer wieder in Versuchung gehen, dann müssen wir sie wegschmeißen und so unser Leben regeln, dass wir nicht mit konfrontiert werden. Und ich finde es interessant, dass wir immer wieder von Gott in dieser Richtung ermahnt und ermutigt werden, das zu tun. Wenn Jesus sagt, wenn dich deine Hand hindert, dann hau sie ab, wenn dich dein Auge hindert, dann wirf es weg, dann sind es genau diese konkreten Beispiele. Ordnet euer Leben so, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht klar damit, dass ihr die Dinge einfach abstellt. Ihr müsst euch nicht damit abgeben, wenn ihr nicht damit umgehen könnt. Und es wird euch gut tun. In diesem Sinn möchte ich euch ermutigen, lebt ein Leben mit Jesus, wo Jesus tatsächlich in unserem Leben, wo der Heilige Geist in unserem Leib wohnen kann. Wir wollen ein Tempel Gottes sein. Amen. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass du zu uns redest und dass du uns Dinge zeigst, die vielleicht dem anderen, eine oder andere betreffen. Ich bitte dich, dass du uns sensibilisierst, das zu hören und zu verstehen und dass wir nicht nur Hörer sind, das mal gehört haben und betroffen sind, sondern dass wir bereit sind, die Dinge in unserem Leben zu ändern. Gib du Kraft dazu. Auch jetzt in diesem neuen Jahr, wenn wir hineingehen, Dinge in unserem Leben so zu verändern, dass wir dir Ehre machen, dass wir vor dir stehen können, freie Entscheidungen treffen, dass unser Leben rein und geheiligt ist. Amen.